Okay, dann arbeiten wir noch ein bisschen, ja? Seid ihr bereit? Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, aufzupassen, zu lernen aus deinem Wort und hilf du mir zu reden. Amen. Okay, lasst uns noch ein bisschen weitergehen bei dem Thema, wie prüfen wir prophetische Dinge? Also ich sage es nochmal, was ich gesagt habe schon. Paulus sagt, wir müssen prüfen. Wir sollen prüfen, wir dürfen prüfen. Und wenn jemand sagt, mich dürft ihr nicht prüfen, ich bin schon geprüft, dann solltet ihr ihn ganz besonders prüfen. Ja, das ist richtig. Ja. Es gibt so Propheten, die wollen sich nicht gern prüfen lassen. Aber echte Propheten haben damit kein Problem. Wieso auch? Weil wenn es von Gott ist, brauchen sie nicht kämpfen. Ja. Du musst es nicht festhalten. Das Wort Gottes fällt nicht auf den Boden. Aber die, die Angst haben, die haben vielleicht auch Angst davor, geprüft zu werden. Deswegen, wir dürfen und wir müssen prophetische Dienste prüfen. Das geht sogar so weit, dass Paulus sagt, im 1. Korintherbrief, wo er über Propheten redet. Ja. Lass uns das mal anschauen. 1. Korinther 14. Da sagt er dann, wie der Gottesdienst ablaufen soll, auch wenn Propheten reden, nicht nur einzelne Menschen, die prophetisch reden, so wie wir heute. Dann sagt er in 14, Vers 29, von den Propheten sollen zwei oder drei reden. Also Propheten, da spricht er von prophetischen Diensten, geprüfte prophetische Dienste. Was wir hier machen, ist prophetisch reden für den Leib Christi. Er sagt an einer Stelle weiter oben, ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Vers 31, wir können alle weissagen in dem Sinn, wie wir das vorhin gerade gemacht haben, weil wieso soll das sonst gehen? Also wir können keinen Gottesdienst machen, wo wir alle das Mikro nehmen und dann prophezeien. Das ist unmöglich. Aber wir können, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, tatsächlich alle prophetisch auch reden. Aber hier redet er von Propheten ausgesprochen. Von Propheten sollen zwei oder drei reden. Die anderen sollen urteilen. Die anderen sollen prüfen. Unterscheiden, steht da, ja. So. Also wir dürfen auch Propheten prüfen, wir sollen testen, ist das, was da kommt? Was habe ich für ein Zeugnis dafür? Klingt das bei mir? Habe ich das, sehe ich, höre ich das auch so von Gott? Ja, das dürfen und das sollen wir ruhig testen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass eine große Unterscheidung im Leib Christi eigentlich da ist. Und dass wir oftmals sehen, wenn Dienste da sind, da stimmt was nicht. Ich glaube, dass das eigentlich der Leib Christi merkt. Nur teilweise haben wir es nicht gelernt, dem nachzugehen und diesem Unwohlsein, dieser Stimme Gottes, die wir alle hören können, zu vertrauen. Und zu sagen, ja, Moment mal, irgendwas ist da komisch. Dass wir wahrnehmen, irgendwas ist komisch, heißt noch nicht, dass wir dann jemanden verurteilen oder so oder jemanden total ablehnen. Aber wir müssen das wahrnehmen, wenn wir merken, da ist was. Und da sollten wir nicht drüber gehen. Gewöhnt euch das nicht an. Gewöhnt euch das nicht an, über diese Stimme, die ihr selber habt, drüber zu gehen. Gewöhnt euch das nicht an. Nehmt das wahr. Sprecht da mit jemand drüber. Sprecht auch mit den Leitern oder mit den Ältesten drüber, wenn ihr sagt, Mensch, irgendwas war da, habe ich da gemerkt. Geht dir das auch so? Lasst uns das lernen, das zu unterscheiden. Manchmal irre ich mich auch, ja. Manchmal nehme ich was Komisches wahr und es ist nichts komisch, ja. Deswegen muss man da auch drüber reden, ja. Aber es ist nicht gut, wenn das Volk Gottes immer nur da sitzt und nickt und, ja, wird schon richtig sein. Der da vorne steht, der weiß das schon. Das dürfen wir nicht machen. Und ich glaube, je mehr die Zeit weitergeht, desto weniger dürfen wir das tun. Wir sollten wirklich das wahrnehmen, was wir von Gott als Zeugnis haben über einen Dienst, über einen Propheten. Ich glaube, dass es was sehr Wichtiges ist. Ich habe übrigens mal was Folgendes erlebt. Ich war in einer Gemeinde eingeladen und habe dort auch dieses Seminar gemacht. Und da war eine Frau, die war dann in der Versammlung aufgestanden und sagte, sie hätte ein prophetisches Wort. Und sie sagte dann, ja, ich sehe, über Markus ist alles Licht und über unseren Pastor ist alles dunkel. Oh. Und dann habe ich schon zu dem Pastor geguckt und der sagte mir, ja, ja, er kennt die schon, das ist oft ein Wort, was er kriegt von ihr. So. Und ich habe dann erstmal versucht zu lehren darüber und habe gesagt, habe dann der ganzen Gemeinde gesagt, ja, was bedeutet das, wenn ihr überhaupt, wenn ihr sowas wahrnehmt? Ja. Ich nehme auch öfter mal wahr, dass im Gottesdienst was klemmt, auch in unserem eigenen Gottesdienst. Aber das ist ja noch nicht das, was Gott mir zeigen will. Gott will uns ja nicht zeigen, ach übrigens, will dich informieren darüber, hier klemmt was, dass du das auch weißt. Nee, Gott will, dass wir dann beten. Der zeigt uns das deswegen, damit wir beten, damit es nicht mehr klemmt. Weißt du, wenn du merkst, das Lobpreisteam, das kämpft aber heute rum. Ja, schön, und? Gott zeigt dir das deswegen, damit du betest. Damit sie nicht mehr kämpfen, damit sie durchkommen. Oder wenn du merkst, ja, irgendwie ist die Atmosphäre aber komisch heute, ach, fürchterlich hier. Habt ihr das auch alle gemerkt? Die Atmosphäre ist total komisch hier heute. Total komisch. Das ist noch nicht so die Kunst. Das ist ja nicht das, was Gott, was Gott zeigen will. Ja? Gott zeigt dir das deswegen, damit du dann was tust damit. Damit du dann sagst, Herr, gib den Durchbruch. Lass uns durchkommen hier. Und ich glaube, dass viel Unterscheidung im Leib Christi da ist. Und dass wir oft wahrnehmen, irgendwas ist komisch im Gottesdienst. Aber wenn alle, die das wahrnehmen, im Gottesdienst anfangen würden zu beten, dann würde das ganz schnell anders. Glaubt ihr das? Ja, wenn alle, die wahrnehmen, hier stimmt heute was nicht, sagen, Herr, hier stimmt was nicht, komm du bitte, hilf du, dann würde das sich ändern. Ja? Deswegen, lasst uns das wahrnehmen, was wir haben, aber lasst uns dann damit zum Herrn gehen und sagen, Herr, ja, greif ein. Das habe ich dann auch zu dieser Frau gesagt. Ja, was machst du damit, wenn du da Finsternis? Hoffentlich betest du, dass es Licht gibt jetzt, ja? Aber die hat dann einfach nicht aufgehört, das auszusprechen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, sie soll bitte aufhören damit. Und sie hat gesagt, nein, ich höre damit nicht auf. Das ist die Wahrheit. Und ich habe gesagt, du hörst jetzt bitte auf. Sie hat dann immer noch nicht aufgehört damit. Und dann habe ich gesagt, du darfst jetzt bitte rausgehen. Du darfst jetzt bitte gehen. Und dann sind zwei Leute gewesen, die haben sie nach draußen begleitet. Dann kam sie dann am Schluss bei der Gebetszeit nochmal wieder. Ja, also das einzige Mal, dass ich das gemacht habe, ja. Dass jemand rausgeschmissen habe. Nee, doch, ein zweites Mal. Auf jeden Fall kam sie dann zur Gebetszeit wieder. Und sagte, ja, sie möchte gern Gebet, und zwar nur von mir. Und dann habe ich gesagt, du, ich bete gerne für dich, aber du kriegst auf jeden Fall die doppelte Salbung. Ich bete nur zusammen mit dem Leiter für dich. Nee, das will sie nicht. Wie gesagt, dann tut's mir leid. Kriegst du kein Gebet von mir. Und warum habe ich das gesagt? Ich denke, manchmal nehmen wir Sachen wahr, Vielleicht hat es sogar gestimmt, ja. Ich kann noch gar nicht mal sagen, dass die Frau jetzt ganz daneben gelegen hat. Aber das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie sie das angewendet hat, war nicht Gottes Herz. Und du kannst einen guten Eindruck, den Gott dir gibt, versauen. Und du kannst sogar einen schlechten Eindruck zu was Gutem machen, wenn du den gut anwendest. Also einen schlechten Eindruck, einer, der eigentlich gar keiner ist, sag ich mal, ja. Das gibt's auch. Menschen, die einfach nur, sag ich mal, einfach was Gutes sagen wollen, die machen das mit so viel Liebe, dass das ein Segen ist für die Leute, obwohl das gar kein richtiges prophetisches Wort war. Die gucken jemand an und die bringen so viel Liebe mit dem, wie sie es sagen. Also ich kenne so Leute, die sind irgendwie so voller Liebe, die wollen dir einfach was Gutes sagen. Ich weiß, das ist kein prophetisches Wort, aber ich bin trotzdem gesegnet durch das, wie sie es sagen. Ja. Ich glaube, dass wie wir den Menschen dann damit dienen, wie, das Wie ist dann letztendlich doch ein großer Faktor. Ja, lasst uns das nicht vergessen, wenn wir so auch füreinander beten. Letztendlich ist unser Herz, einander zu segnen und zu dienen, das Entscheidende. Das ist das, was auch Paulus sagt im Zusammenhang mit prophetischen Gaben. Strebt oder eifert nach Prophetie, aber strebt nach der Liebe. Das beides muss Hand in Hand gehen. Ja, nur alleine Prophetie ist nicht die Antwort. Es braucht das beides. Und ein anderes Erlebnis, was ich hatte, war, ich habe geistliche Eltern, die haben uns über Jahre immer wieder begleitet, kommen aus Neuseeland, die haben auch so einen prophetischen Dienst, und ich habe zusammen mit der Frau gebetet für eine andere Dame, und ich habe der Frau die Hand aufgelegt, und ich habe auch, da war ich das, ich habe so viel Finsternis über der Frau empfunden. Oh, fürchterlich, mir ging es hier so richtig so im Bauch, ja. Die Hand aufgelegt, und oh, ich habe richtig Schmerzen empfunden über der Frau, so viel Finsternis, und ich habe gehört, wie die Beryl, also so heißt die Frau, meine geistliche Mama, für die Frau ständig gebetet hat, ja, der Winter ist vorbei und die Vögel singen und der Herr tut Neues in deinem Leben und alles mögliche sowas, und ich dachte, hä? Ich empfinde was ganz anderes, ja. Und hinterher, ich konnte dann gar nichts sagen, hinterher habe ich mit ihr gesprochen, du sag mal, ich verstehe das nicht, ich empfinde diese ganze Finsternis und du betest dauernd was vom Licht. Und sie sagt, du, ich habe genau dasselbe empfunden wie du. Genau dasselbe. Aber Gott wollte ja, hat uns das gezeigt, weil er das andere bringen will. Er will Licht da reinbringen. Er will Leben da reinbringen. Er will Hoffnung da reinbringen. Und das habe ich da reingebetet. Das habe ich in die Situation gebetet, weil das ist das, was Gott bringen will. Und deswegen hat er uns das andere gezeigt. Das war eine große Lektion für mich. Ja, das ist eine große Lektion. Und ich weiß, Rick Joyner hat mal gesagt, es ist keine große Kunst, das Tal von trockenen Knochen zu sehen. Die Kunst ist, das Leben zu prophezeien. Sagen wir mal, dass vieles trocken ist in der Gemeinde, das können auch die Ungläubigen sehen. Oder in manchen Gemeinden zumindest, ja. Aber Leben zu bringen, von Gott her zu hören, was er tun will, und Leben zu bringen, ist was ganz anderes. Und darauf zielt der prophetische Dienst ab. Ja. Okay, jetzt nochmal weiter mit dem Prüfen. Ich habe das schon nochmal gesagt, mit den Eindrücken auf der offenen Hand tragen. Nicht krampfhaft festhalten und auch nicht so auf andere Menschen drücken. Ich habe vorhin in einem Gespräch auch gehört, da hat jemand gesagt, du bist mein Partner. Ich habe das bei ganz engen Bekannten von mir erlebt. Er war befreundet mit einem Mädchen, und ich würde sagen, die beiden waren wirklich von Gott füreinander bestimmt. Ja. Würde ich sagen aus meinem Urteil. Das Problem war, dass sie, das Mädchen, das immer zu ihm gesagt hat, du, ich glaube, du bist mein Mann. Gott hat mir das gezeigt. Du bist mein Mann. Das war ihr großer Fehler. Das hätte sie nicht tun dürfen. Er war noch nicht so weit. Er hat das für sich noch nicht gehört gehabt. Ja. Er war noch nicht durch. Aber sie hat ständig das gesagt. Doch, doch, du brauchst gar nichts mehr prüfen. Ich habe das schon gehört von Gott und du bist mein Mann. Ich weiß das 100%. Das ist das Wort Gottes. Und ich persönlich glaube, das war das Wort Gottes. Bloß ihm ist das irgendwann so auf den Keks gegangen. Das war so eine Manipulation dann am Schluss, dass er gesagt hat, mir ist völlig egal, ob das von Gott ist oder nicht, ich mache Schluss. So eine Frau will ich nicht. Ja, ich sag's mal so. Schade. Schade. Der hat dann die falsche Frau geheiratet, tatsächlich, ist mittlerweile geschieden von der. Aber die Schuld war sie. Und man kann tatsächlich, wenn man die Eindrücke nicht auf der offenen Hand trägt, andere damit manipulieren. Und das ist eine große Gefahr. Das darf man nicht tun. Ja, macht das nicht. Präsentiert es als Geschenk. Selbst wenn ihr euch sicher seid. Manchmal müsst ihr sogar zugucken, wie andere Leute falsche Entscheidungen treffen. Obwohl ihr wisst, was von Gott richtig ist. Ihr müsst manchmal zugucken, wie die deinen Rat nicht annehmen. Und auch das Wort, was du ihnen eigentlich von Gott gibst, nicht annehmen und es nicht glauben, dann darfst du das nicht noch 2-3 Mal bekräftigen, dass das aber von Gott ist, was du da hast. Du musst es loslassen. Okay, das ist ganz wichtig bei diesem Thema Prüfen oder Umgang mit Prophetie. Dann, was natürlich entscheidend ist, dass wir an Gottes Wort prüfen. Prophetie an Gottes Wort prüfen. Jede Offenbarung, jede neue Offenbarung muss an der alten gemessen werden. Und Gott gibt eigentlich keine wirklich neue Offenbarung. Ja? Vor allen Dingen keine, die das Ganze ergänzt oder dem auch noch widerspricht. Das ist unmöglich. Römer 12, 6. Da wir nun verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Prophetie in der Entsprechung zum Glauben. Ja, das kann man verschieden übersetzen, das kann auch sagen nach dem Maß des Glaubens und so, aber hier in der Entsprechung zu unserem Glauben, das muss mit dem übereinstimmen. In der Analogie zum Glauben, in Analogie zu dem offenbarten Wort, in der Analogie zu dem offenbarten Glauben in Gottes Wort. Und Prophetie muss sich dem Wort Gottes unterordnen. Und egal wie hoch, wie niedrig, wie emotional, wie schön, wie friedevoll, wie toll mit Gefühlen das alles verbunden ist, es muss an Gottes Wort geprüft werden. Und ich habe doch tatsächlich eine Frau gehabt, die war bei uns im prophetischen Seminar und dann kriege ich mit, dass die in Ehebruch lebt. Da habe ich gedacht, Moment mal, das kann ja nicht sein. Dann habe ich die Dame angerufen und habe gesagt, du, was machst denn du? Wir waren nicht in der gleichen Gemeinde, aber ich habe sie trotzdem angerufen. Ich habe gesagt, was machst denn du da? Du weißt, das ist gegen Gottes Wort. Da sagte mir doch, ja, aber mir hat der Heilige Geist offenbart, dass in meinem Fall das anders ist. Wirklich wahr. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich sagte, was sagst du mir da? In deinem Fall hat sich der Heilige Geist geirrt? Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dein Eindruck ist nicht von Gott. Egal mit wie viel Frieden und Freude und Eierkuchen der gekommen ist. Ja, völlig egal. Wir müssen das an Gottes Wort testen und gerade auf dem Gebiet gibt es viele Eindrücke, die nicht von Gott sind. Ja. Also wenn der Heilige Geist dir scheinbar sagt, du darfst in Ehebruch leben, ich verspreche dir, das ist nicht vom Heiligen Geist. Und also lasst uns das Wort Gottes hochhalten und lieben. Gott wird seinem Wort nicht widersprechen, das ist unmöglich. Biblisch heißt allerdings nicht in jedem Fall, dass es dem Wortlaut der Bibel entsprechen muss, was Gott sagt. Ich war auf einer Konferenz mit Jackie Pullinger vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, da hat sie erzählt, sie war in einer Versammlung, in ihrem Gottesdienst hat jemand den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, pflücket den Kohl. Pflücket den Kohl, sagt der Herr. Ja, wie prüfst du das jetzt an der Bibel? Pflücket den Kohl. Tja, das überlasse ich dir mal, Axel, das zu prüfen. Und ja, jetzt muss man allerdings wissen, dass in dem Umfeld Hongkong, wo sie ist, Kohl ein wichtiges Nahrungsmittel ist, ja, Grundnahrungsmittel oder ein wichtiges Nahrungsmittel einfach. Und wenn man einfach mal den Kulturkreis ein bisschen verschiebt, dann würde das heißen, erntet den Weizen. Hört sich ja schon anders an, oder? Damit können wir schon, der Herr sagt, erntet den Weizen. Oder man könnte auch sagen, geht in die Ernte. Pflückt den Kohl. Geht in die Ernte. Also, da wird es schon wieder biblisch, oder? Gell? Also es geht nicht darum, dass wir jetzt den Wortlaut genau analysieren, sondern der Geist in dem es kommt, und ist das mit dem offenbarten Wort Gottes, stimmt das mit dem überein? Ja? Und deswegen gibt es auch manchmal heute Eindrücke, die was mit Computern und iPads zu tun haben und Autofahren und so weiter, das findest du nicht hundertprozentig in der Bibel. Und es gibt Leute, die haben immer irgendwelche technischen Bilder, die sind ganz, ganz komisch. Ja, ich sehe, oder ich habe letztens bei uns in der Gemeinde, war jemand, der sagt, ich sehe so eine Konstruktion aus einem Dreieck mit Stahl und so, und hat das genau beschrieben und aufgemalt. Und ich dachte, ach du Schreck, was ist das? Ja? Aber er konnte dann erklären, was er damit meint und was er da gesagt hat. Das war schon gut. Ja. Okay, das Wort Gottes ist die Richtschnur. Frieden und Freude ist ein Schiedsrichter in unserem Herzen. Und damit meine ich vor allen Dingen, dass das Wort Gottes oder dass die Prophetie bei mir innerlich auf was trifft, auf was fällt. Das ist ganz wichtig, dass wenn du ein prophetisches Wort bekommst, dass in dir was klingt und du sagst, ja, dafür habe ich ein Zeugnis. Deshalb war mir das so wichtig zu hören, was sagen die Einzelnen hier. Diese Rückmeldung, die ist wichtig. Ja, ist das was, ist das nichts? Sortier das aus für dich. Das passt nicht. Ja. Und ich meine damit jetzt nicht ein friedevolles Gefühl. Ich habe mal ein ganz komisches Erlebnis gehabt. In Israel war ich in dem Bahá'í-Tempel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist eigentlich das ist so eine Sehenswürdigkeit, ja, in Haifa. Da geht man dann da hoch und da ist so ein Bahá'í-Tempel und guckt sich die Anlagen an. Ja, ich war da ein bisschen blauäugig, ich habe mir das angeguckt. Ist ganz schön, ja. Und da kam so Bahá'í, das ist so eine Irrlehre, so ein Bahá'í-Mensch kam auf mich zu. Ganz friedevoll und freudevoll, hat er mich angelächelt und hat mir dann seine Lehre verbreitet. Und er hat so einen Frieden ausgestrahlt und so eine Freude ausgestrahlt. Da sagte ich, Herr, das kann doch nicht sein. Der hat ja mehr Friede und Freude als ich. Ich war richtig, ich dachte, Herr, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Und mir war so, als ob der Herr sagt, lass dich nicht davon beeindrucken. Das ist tatsächlich so, dass der Teufel manchmal oberflächlich mit Friede und Freude kommt. Und er gibt dir ein schönes Gefühl mit einer Irrlehre zusammen. Das ist so. Der Feind kommt ja nicht und gibt dir schlechte Gefühle und sagt dir, jetzt gebe ich dir was ganz arg Böses. Der sagt dir, jetzt gebe ich dir was ganz arg Gutes. Und wenn du das nimmst, dann geht es dir gut. Das ist ja das, warum es so eine Kraft hat. Ja? Und das kann auch, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, dass wir uns gut fühlen, wenn eine Prophetie kommt. Das ist nicht unbedingt ein Kriterium. Im Gegenteil, es kann sogar manchmal sein, dass uns das, was Gott sagt, aufwühlt. Und wir denken, ja, was ist denn da jetzt los? Da muss ich was mitmachen. Das wühlt mich jetzt echt auf. Ja? Wir sehen sogar, dass manchmal Propheten geschockt waren über die Offenbarung Gottes. Oder voller Furcht. Sowas gesehen haben und verstört waren. Sowas gesehen haben und gesagt, Herr, oh Mann, da komme ich jetzt überhaupt nicht klar damit. Ja? Aber sie haben es geprüft und haben gemerkt, doch, selbst das, was mir jetzt Furcht einjagt, ist trotzdem vom Herrn. Ja? Aber was ich nochmal sagen möchte, wenn Prophetie kommt, es fällt auf was. Es muss wiederklingen in deinem Geist. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, und ich habe den Eindruck, du sollst nach China gehen nächste Woche als Missionar, und du hast das noch nie gehört vom Herrn, dann würde ich sagen, sei vorsichtig. Ja? Aber wenn du schon selber merkst, das bestätigt was, das möchte ich eigentlich, da ist was da, dann würde ich sagen, setz dich in Bewegung. Ja? Also ist dieser Friede in unserem Herzen als Schiedsrichter ist das, wo unser Geist Zeugnis gibt zu dem, was von außen kommt. Ganz wichtig, unser Geist gibt Zeugnis zu dem, was von außen kommt. Das ist eine wichtige Prüfung. Und dann wird Gott es weiter bestätigen. Was ich auch noch sagen möchte, ist mein sechster Punkt, die Frage, in welchem Geist kommt was? In welchem Geist ist damit Druck verbunden, Verdammnis, Einschüchterung, Manipulation, Zwang? Diese Dinge sind nicht vom Heiligen Geist. Selbst wenn was ernst ist und selbst wenn was sehr stark überführend ist, ist immer noch eine Freiheit drin und nicht ein Zwang oder eine Verdammnis. Im Gegenteil, das ist normalerweise Manipulation und Einschüchterung ist ein Mittel von Hexerei. Ja? Ich denke, ihr hattet schon einige Lehre darüber hier. Das hat nichts mit Prophetie zu tun. Manipulation ist nicht von Gott. Der Heilige Geist überführt und erachtet immer unsere Person. Das ist, erachtet unsere Entscheidung. Das ist manchmal sehr beängstigend, dass das bei Gott so ist, aber es ist so. Gott will das so. Er achtet uns. Und deswegen heißt es über den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 8, dass er von der Wahrheit überführt. Er überführt uns, er überzeugt uns von der Wahrheit. Er prügelt die nicht in uns rein. Und alles, was mit Verdammnis einhergeht, was dich unter Zwang bringt oder unter ein zwanghaftes Verhalten bringt, unter eine Decke bringt, das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott. Und ich habe das auch erlebt, wie solche Sachen über mir ausgesprochen wurden. Und manchmal ist das so, dass Christen oder Leiter versuchen, dich zu manipulieren mit prophetischen Worten. Ich habe das erlebt, wie ich in dem Gottesdienst saß. Ich hatte ein bisschen Kontakt, es war eine kleine Gemeinde, zu dem Pastor. Und der hat wirklich prophetische Worte losgelassen. So, ich sehe hier jemand und der Herr sagt zu dir, dein Platz ist hier. Hier in dieser Gemeinde, ich sehe es deutlich. Und der guckt in meine Richtung. Das war mein letztes Mal, dass ich da war, in der Gemeinde. Ich habe noch was Bizarreres erlebt. Wir waren in einem Hauskreis zu viert. Und der Hauskreisleiter, das war ein frischer Hauskreis, der angefangen hat, der Hauskreisleiter sagt allen Ernstes, hier ist jemand und du hast Probleme mit Unterordnung. Hier ist jemand in diesem Raum. Meine Frau ist es nicht. Er ist männlich. Und der Herr sagt, du hast Probleme mit Unterordnung. Darf ich mal die Hände sehen, wer das ist? Ich habe gedacht, ich habe wirklich, wisst ihr, was ich gedacht habe? Das sage ich nicht, ja. Was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, um nichts in der Welt lasse ich mich von dir manipulieren. Das war das letzte Mal, dass ich mit dem zusammen war. Ja? Amen? Amen. Das ist doch nicht von Gott. Und wenn das der charismatische Superprophet zu mir gesagt hätte, hätte ich gesagt, du kannst mich mal. Das, wirklich, das kommt nicht in Frage. So was dürfen wir nicht mit uns machen lassen. Und wir dürfen es vor allen Dingen auch nicht tun. Wir dürfen es nicht tun. Also in welchem Geist kommt was, was da ausgesprochen wird? Will derjenige irgendwie mir was verklickern, was er mir schon immer sagen wollte, wie du das vorhin gesagt hast? Oder merke ich, ja, der will mir dienen. Merke ich, der will mir Gutes. Der irrt sich vielleicht auch, ja, aber er will mir eigentlich was Gutes. Und er lässt mich frei. Er behandelt mich so, wie Gott mich behandeln würde. Mit Respekt, mit Ehre, mit Freiheit. Dann ist es kein Problem. Das heißt nicht, ich möchte noch eine Anmerkung machen, Natürlich dürfen mir auch Geschwister oder Leiter was sagen. Und manchmal ist es auch unangenehm, wenn mir jemand die Wahrheit sagt. Das gehört nicht in diese Kategorie Manipulation. Manchmal drehen wir das dann nämlich rum und sagen, du manipulierst mich jetzt aber hier. Wo der mir doch nur einfach mal die Wahrheit sagt, ja. Gar kein prophetisches Wort, sondern einfach als Rat. Sag du, hier in deinem Leben ist was nicht okay und das muss ich ansprechen. Das habe ich schon erlebt, das habe ich bei jemandem gemacht. Da habe ich gesagt, du, das finde ich nicht okay, was da läuft. Ich habe es ihm wirklich von meiner Warte her in Liebe gesagt. Und er hat einfach die Manipulationskeule rausgeholt und hat gesagt, du manipulierst mich jetzt, zack, zack, zack. Bumm, deshalb muss ich nicht auf dich hören. Okay, was will ich da machen? Da kann ich nichts dazu sagen, sonst würde ich nämlich wirklich anfangen zu manipulieren. Aber das ist schade für ihn. Da müssen wir auch aufpassen, wenn mal was ein bisschen unangenehm ist, dann heißt das nicht gleich, dass es nicht von Gott ist. Ja? Okay, in welchem Geist kommt es? Kommt es, um mich nach vorne zu bringen, um mir zu helfen, mich zu lieben? Lässt es mich frei? Lässt es mir die Entscheidung frei? Oder kommt es mit Druck, mit Zwang, mit Manipulation? Das ist nicht von Gott. Mein nächster Punkt. Bestätigung durch Geschwister. Ich glaube, dass es was Wichtiges ist im Prüfen, dass wir auch bereit sind, Eindrücke unseren Geschwistern zur Prüfung vorzulegen. Zu sagen, was denkst du darüber? Ich habe das empfangen. Was denkst du? Und auch davor brauchen wir keine Angst haben. Und wenn ich was von Gott höre, dann lege ich es gern meinen Geschwistern zur Prüfung vor. Und wenn es von Gott ist, dann kann ich erwarten, dass die es auch hören. Besonders meine Frau ist daran ganz wichtig. Also wenn ich mit meiner Frau bete und wir haben was gemeinsam, dann ist das in den meisten Fällen richtig von Gott. Wenn wir uns nicht einig sind, ist es in den meisten Fällen was, wo wir zumindest warten müssen. Das haben wir gelernt in unserer Ehe. Und wenn ich manchmal nicht weiß, was soll ich machen, ganz oft sagen, komm, wir beten zusammen. Und wenn wir uns einig sind, dann kann man in großer Zuversicht gehen. Wenn wir uns uneinig sind, geht es nicht. Also wir haben da schon viele, viele Erfahrungen gemacht. Bis hin zum Urlaub. Sollen wir dahin im Urlaub gehen oder nicht? Was denkst du? Passt das nicht für unsere Familie? Komm, lass uns mal beten. Wir beten. Was denkst du? Ja, ich denke ja. Ja, ich auch. Also komm, lass uns buchen. Wir machen das. Und das klappt normalerweise. Wir wollten mal ein neues Auto kaufen. Einen neuen VW-Bus gesucht. Und wir haben schon einige Zeit gesucht gehabt. Und dann haben wir eine Annonce gesehen in Heilbronn, ungefähr 120 Kilometer von uns. Und ich dachte, jetzt muss ja langsam mal was gehen. Herr, ist der Bus von dir? Ich habe den Eindruck gehabt, nein. Silke, komm, lass uns mal beten. Sollen wir das machen, Silke? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich dachte eher, nein. Komm, lass uns noch mal beten. Jetzt habe ich ja. Und was du? Jetzt habe ich eher nein. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben so lange gebetet, bis wir beide ja hatten. Okay, ja, wir haben alles ins Auto gepackt, unsere Kinder. Ein heißer Sommertag, es war fürchterlich, wir sind dahin gefahren und dann kamen wir da an, da war das so eine Hinterhofwerkstatt mit drei Iranern. Die haben uns dann den Bus gezeigt, da war ein Sprung in der Scheibe, das haben die gar nicht beschrieben gehabt. Und ich habe den Bus angeguckt und habe sofort gewusst, das ist es nicht. Und dann sind wir da zurückgefahren, wieder 3 Stunden und durch diese Hitze und haben gedacht, oh nein, wir haben es echt. Das war wirklich unnötig. Aber wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir hatten eigentlich die Antwort. Bloß wir wollten sie nicht hören. Und deswegen haben wir so lange gebetet, bis wir die Antwort hatten, die wir wollten. Das kann passieren, ja. Das kriegt man hin. Aber daraus haben wir gelernt, ja. Daraus haben wir gelernt und wir haben festgestellt, wenn wir uns nicht einig sind, lieber lassen. lieber warten. Und das gilt auch für andere Dinge, auch in der Leitung, auch in der Gemeinde, auch im Hauskreis, auch bei uns in der Gemeindeleitung. Wir haben letztens was entscheiden müssen. Wir haben einfach gesagt, jetzt lass uns einfach Gott fragen und dann sagen wir, wer hat ja, wer hat nein. Und dann haben wir gebetet und wir hatten alle drei, wirklich in allen Fragen, wir haben drei Fragen Gott vorgelegt und wir hatten in allen drei Fragen das Gleiche. Das war echt stark. Was hast du? Ja, ich denke da ja, da nein, da ja. Und du? Ja, ich denke da ja, da nein, da ja. Und ich habe genau das Gleiche, so machen wir es. Und das ist stark. Prüfung durch Geschwister. Bestätigung durch Geschwister. Das dürft ihr erwarten. Deswegen, wenn ihr euch unsicher seid, legt es doch mal jemand vor. Wenn ihr nicht verheiratet seid, einem Freund, einer Freundin aus der Gemeinde. Und wir sehen, wie das auch in der Apostelgeschichte so formuliert wird, zum Beispiel Apostelgeschichte 15, 28. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschehen, das so zu machen. Der Heilige Geist und uns. Nicht der Heilige Geist und der Mehrheit oder der Heilige Geist und mir und ihr müsst es auch alles so, sondern die haben gemeinsam gehört und haben gemeinsam gewusst, was sie tun wollen. Bei allem Prüfen habe ich festgestellt, es bleibt ein gewisses Risiko bis zum Schluss. Es bleibt meistens doch noch eine kleine Unsicherheit. Und ich glaube, dass Gott das so eingebaut hat. Ich glaube, dass Gott das so will. Wir können nie prophetische Worte so haben, dass wir da drauf zeigen können und sagen, hier habe ich es jetzt. Ganz selten ist es so, dass es so geht. Das ist die Ausnahme. Meistens ist doch eine Unsicherheit dabei und es braucht Glauben, es braucht Vertrauen, weil Gott will nicht, das hört sich jetzt komisch an, was ich sage, Gott will nicht, dass wir prophetischen Worten vertrauen, sondern dass wir ihm vertrauen. Und deswegen ist ganz oft so, selbst wenn ihr was meint, sicher zu haben, letztendlich geht es darum, dass wir Gott vertrauen. Schon auch den Worten, die er gibt, aber letztendlich müssen wir ihm vertrauen. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr manchmal das nicht so fest habt, wie ihr das gerne möchtet. Manchmal muss man sich dann trotzdem in Bewegung setzen. Auch wenn es nicht hundertprozentig ist. Auch nicht hundertprozentig geprüft. Auch wenn noch Unsicherheit dabei ist. Und du merkst, du sollst eigentlich was tun. Du sollst vielleicht einen Schritt machen für den Herrn. Du sollst dich in Bewegung setzen. Und bleib nicht sitzen. Auch wenn, geh dann. Ja, manche Leute sagen dann, aber es ist nicht 100%. Ich muss noch warten, ich kann noch nicht, ich will noch nicht. Mach's nicht, geh lieber. Im Vertrauen auf den Herrn. Nicht im Vertrauen auf das prophetische Wort, sondern letztendlich im Vertrauen auf den Herrn. Es ist schade, wenn wir immer sitzen bleiben und nie uns in Bewegung setzen, wenn Gott uns in Bewegung setzen will. Und manche machen das leider. Die haben die ganze Schublade voller Prophetien. Ein ganzes Buch vollgeschrieben, was der Herr alles tun will. Und die machen nichts damit. Deswegen, es bleibt noch Unsicherheit und es bleibt dieser Faktor, dass du glauben musst. Ja? Also ich fasse das nochmal zusammen, dieses Thema prüfen, unterscheiden. Das erste ist, nimm wahr, was du hast. Nimm wahr, dass du auch was hören kannst. Dann, wie sollen wir prüfen? Wir sollen Weissagung nicht verachten, aber alles prüfen und das Gute festhalten. Mit Wohlwollen das Gute festhalten. Wichtig, Eindrücke, ich nenne das so, auf der offenen Hand tragen. Gott wird es bestätigen, wenn es sein Wort ist. Gottes Wort ist die Richtschnur. Es muss daran gemessen werden. Und nicht nur dem Wortlaut nach, sondern dem Sinn nach. dann fällt es bei mir auf was. Habe ich ein Zeugnis für das, was ich höre? Was sagt der Heilige Geist in mir zu dem, was ich von außen kriege? Oder auch zu dem, was ich selber bekomme? Die Frage, in welchem Geist kommt es? Spiegelt das den Charakter Gottes wider? Oder kommt es mit Druck und Verdammnis? Bestätigen das andere Geschwister? Haben die ein Zeugnis dafür? Ich denke, wenn wir diese Dinge anwenden, sind wir relativ sicher. Wir können mit großer Zuversicht gehen. Seht ihr das auch so? Ja? Lasst uns, ja, dann dürfen wir gerne auch was ausprobieren. Dann dürfen wir gerne auch uns nach vorne wagen, ja? Weil wir dann wissen, da sind andere noch, die gucken das auch mit an, wir gucken das an. Wir können dann ganz entspannt und zuversichtlich nach vorne gehen. Und das ist was Gutes. Okay, jetzt spreche ich noch von ein paar Fehlerquellen, die es gibt. Fehlerquellen beim Hören auf die Stimme Gottes. Fehlerquellen, die wir im Auge behalten müssen. Ich sage euch im Voraus, ihr werdet die Fehlerquellen nicht abstellen können. Ihr werdet sie wahrscheinlich oder zumindest wahrscheinlich nicht abstellen können. Aber es ist gut, wenn wir sie anschauen und wissen, Moment mal, da kann auch ein Fehler herkommen. Wir wissen das einfach, ja. Wenn wir alle Fehlerquellen ausschalten wollen, dann werden wir nie anfangen, auf Gott zu hören. Das ist bei dem Thema Prophetie, gehen wir auf unsicheres Terrain. Das ist so. Wir sind nicht im Himmel. Paulus nennt das so, wir prophezeien stückweise. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk, so hat es Luther übersetzt. Teilweise, das ist, wir sehen durch einen Spiegel. Ja? Wir sehen einen dunklen Spiegel. Wir sehen stückweise. Und selbst der beste Prophet sieht nur stückweise. Selbst die alttestamentlichen Propheten, die eine hohe Qualität von Offenbarung hatten, haben nur stückweise gesehen. Stimmt es? Ja? Und auch wir sehen nur stückweise. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Wir sehen nur ein bisschen. Und da kann alles Mögliche reinstreuen. Aber das ist nicht schlimm. Gott möchte das so, dass wir nur stückweise sehen. Und trotzdem ist das Spannende, dass Gott zu uns redet. Ja, dazwischen bewegen wir uns. Und ich finde das so begeisternd. Ja, Gott redet auf der einen Seite und auf der anderen Seite merke ich, ich bin begeistert über das, was Gott gesagt hat. Und auf der anderen Seite merke ich, ja, es ist trotzdem nur stückweise. Trotzdem nur stückweise. Okay, wir müssen sehen, wir sind Menschen mit menschlichen Schwächen, mit Bedürfnissen, mit Wünschen und all das kann unser Hören auf Gott beeinflussen. Und das ist nicht schlimm, ich sage das nochmal. Das ganze Gebiet von Emotionen kann reinstreuen in das Thema Hören auf Gott. Deine Gefühle, besonders Furcht. Furcht kann ganz stark dein Hören auf Gott beeinflussen. Und Furcht ist immer wieder eine Quelle für falsche Eindrücke. Furcht vor der Endzeit, Furcht vor Menschen, Furcht vor Situationen. Das verleitet uns dazu, bestimmte Dinge zu erwarten und zu denken, das ist jetzt das direkte Reden Gottes. Ich habe schon viele Eindrücke aus Furcht motiviert gehabt, selbst die nicht von Gott waren. Das war nicht von Gott, das war meine Seele. Oder zumindest war es gefärbt durch meine Seele. Oder Freude, Begeisterung, Euphorie ist auch eine Quelle für, ich sag mal, falsche Prophetien. Wir sind alle ganz begeistert über das, was Gott tut. Gott hat hier in unserem Kreis was geschenkt. Der Heilige Geist ist gefallen. Die ganze Umgebung wird gerettet werden. Ganz Zwickau wird sich bekehren. Deutschland wird errettet. Eine Riesenerweckung kommt. Habt ihr sowas schon gesehen? Ich weiß, Anfang der 90er Jahre haben wir in Stuttgart in einer großen Gemeinde gesungen, Deutschland wird errettet. Alle an die Hände gefasst, Deutschland wird errettet, gesungen. Ganz laut, mit 1000 Leuten. Europa wird errettet. Ganz im Ernst. Freude, Begeisterung ist ja nicht schlimm. Aber das kann wirklich, was daraus hervorkommt an Prophetien, färben. Und ich habe schon so viele Erweckungsprophetien gehört in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, vieles war aus irgendeiner Euphorie raus prophezeit. Und hat sich nicht als wahr erwiesen, zumindest bis jetzt nicht. Und deswegen seid auch mutig, auch die tollsten Prophetien zu prüfen. Die begeistertsten Prophetien auch zu prüfen. Sagen, stimmt das überhaupt? Moment mal. Stimmt das überhaupt? Kriegen wir jetzt auch einen Flughafen und ein Flugzeug? In Zwickau. Für die Gemeinde. Ja? Ich frage mich manchmal, warum wir Angst haben davor, positive Prophetien zu prüfen. Und auch positive Propheten zu prüfen. Wenn das doch von Gott ist, dann brauchen wir doch keine Angst haben, das zu prüfen. Ja, uns hat auch jemand prophetiert, wir kriegen prophezeit, wir kriegen größere Räume und die Gemeinde wächst. Das hört sich gut an. Aber prüfen, stimmt das überhaupt, was der da sagt? Will Gott überhaupt, dass wir hier rausgehen so schnell und größere Räume? Ist es wirklich von Gott? Muss man nochmal gucken. Es haben alle gejubelt, ja, aber ich weiß noch nicht so ganz genau. Also, Freude, Begeisterung kann dein Hören auf Gott beeinflussen. Sympathie und Antipathie kann dein Reden, dein Hören auf Gott beeinflussen. Deine menschliche Wahrnehmung, was du da siehst. Du siehst, der sitzt da total zusammengekrümmt. Und dann hörst du, der ist bestimmt traurig. Habe ich auch schon gehabt. Ich sah da jemanden, der stand so da. Der Herr sieht deine Trauer. Ich bin überhaupt gar nicht traurig. Mein Äußeres, was ich gesehen habe, hat das beeinflusst, was ich gehört habe. Also das kann das beeinflussen. Und auch Sympathie, Antipathie. Ja, vielleicht magst du keine Blonden mit Brille. Und dann kann es halt sein, dass du nur schlechte Worte für mich kriegst. Erfahrungen. Schlechte Erfahrungen beeinflussen uns. Genauso wie das, was wir beeinflussen, das, was wir für möglich halten, was wir für unmöglich halten. Unsere Meinung über eine Situation, über einen Menschen, über uns selbst bestimmt die Fähigkeit, was wir hören können. Auch wenn wir stark betroffen sind von was, kann man manchmal nicht gut hören. Und deswegen haben wir auch schon gesagt, viele Propheten wollen die Menschen gar nicht so genau kennen, damit man davon nicht so beeinflusst ist. Auch unsere Erwartungen, was ich von anderen erwarte, kann das beeinflussen. Meine Meinung von meinem Ehepartner, meinen Freunden oder auch was erwarten die anderen jetzt von mir. Ja. Dann das große Thema Umstände. Deine Umstände können das beeinflussen, was du von Gott hörst. Und manchmal ist es ja so, dass Gottes Wort gegen die Umstände spricht. Ganz oft. Prophetien sprechen oft gegen die Umstände. Und du sagst was und die Umstände sehen ganz anders aus. Und es ist manchmal nicht so einfach, das wirklich zu hören von Gott. Zu hören, dass Gott was sagt, was die Umstände überwinden soll. Ja, das ist die Herausforderung. Dann gibt es noch ein großes Feld, was unser Hören auf Gott beeinflusst. Das ist unsere Theologie. Jetzt denkt ihr, ich habe doch gar keine Theologie. Wir sind hier frei, wir sind hier nicht religiös, wir sind keine Theologen. Ich sage euch was, ihr habt doch eine Theologie. Ihr habt auch eine Gemeindetheologie. Das habt ihr. Ja, ihr habt bestimmte Schwerpunkte, ihr habt bestimmte Lehren, die euch wichtig sind. Und ich sage mal, in einer evangelistisch orientierten Gemeinde hört man ganz viele Prophetien, die sagen, wir müssen alle auf die Straße gehen. Doch, das ist so. Und in einer seelsorgerlichen Gemeinde hat man ganz viel über Heilung, innere Heilung. Und wenn ihr eine Endzeitgemeinde seid, dann hört ihr ständig, dass Jesus bald wiederkommt, wenn euch das wichtig ist. Wenn ihr Israel-Freaks seid, dann kommen ständig Prophetien, dass ihr Israel segnen müsst. Ja. Das ist nicht schlimm. Wir müssen uns dessen bloß bewusst sein. Ja? Das werden wir nicht komplett ausschalten können. Das wird so sein. Aber es ist gut, wenn wir das manchmal ein bisschen kritisch angucken. Immer wieder mal. Nicht jedes Wort, was da kommt. Aber die Richtung, dass wir denken, Mensch, kann das sein, dass wir in unserer Gemeinde nur Prophetien haben, dass der Antichrist nächstes Jahr kommt? Das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Oder dann muss man mal gucken, oder kann das sein, dass wir nie bei uns eine Prophetie haben darüber, dass wir die Verlorenen suchen sollen? Kann das sein? Oder dass wir uns um die Armen kümmern sollen? Kann das sein, dass Gott nie bei uns darüber irgendwas sagt? Komisch. Also einfach mal das anschauen. Ja? Das bedeutet nicht, dass das andere nicht von Gott ist, aber versteht ihr, wir sind Menschen. Wir müssen das einfach sehen. Wir sind Menschen. Unser Gottesbild beeinflusst ganz tief, was wir hören können von Gott, was wir nicht hören können von Gott. Manche Leute können nicht hören, dass Gott sie liebt. Manche können das nicht hören. Das liegt an tiefen Dingen, die passiert sind im Leben. Das liegt am Gottesbild. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott das nicht sagt. Ja, aber dass man es nicht hören kann. Und manches ist davon beeinflusst, wie sehen wir Gott? Wie hat Gott bisher in unserem Leben gewirkt? Und das beeinflusst das, was wir von ihm im Moment hören können. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt Fehlerquellen bei dem ganzen Hören auf Gott. Unsere Emotionen, unsere Erfahrungen, unsere Erwartungen, Umstände, unsere Theologie, unser Gottesbild und noch mehrere Sachen. Das könnte uns jetzt alles dazu bringen, dass wir sagen, ach nee, das ist mir alles zu kompliziert. Wenn so viel da reinstreuen kann, dann lasse ich das Ganze lieber. Nein, das will ich nicht sagen. Ein Seitenblick darauf, das kann sein. Und ich denke, wenn wir das anschauen und das wissen, dann können wir damit umgehen. Und mir sind Leute lieb, die auch sagen, du, es kann sein, ich irre mich, aber das gibt dir einfach das, was ich habe. Dann kann ich damit umgehen. Dann kann ich das prüfen und das annehmen, weil das will ich ja. Ich will das Gute behalten. Darauf geht's, darum geht's ja. Ich will das Gute behalten. Ich prüfe alles, aber das Gute halte ich fest. Und dann kann ich auch was annehmen durch ein irdisches Gefäß, wie Paulus es sagt. Durch einen Menschen, der wirklich ein Mensch ist. Und der darf mir dann auch was sagen. Ein wirklicher Mensch mit allem Menschlichen, wie er ist, hat auf einmal was von Gott für mich. Und ich halte das Gute, was da drin ist, für mich fest. Darum geht's. Ja? Deswegen, lasst uns diese Fehlerquellen anschauen, aber lasst uns nicht krampfhaft versuchen, das alles auszuschalten. Das wird nicht funktionieren. Lasst uns mutig das geben, was wir haben. Ja? Keiner bestätigt das. Okay. Danke, danke. Ja, ich habe mal gelesen, von Rick Joyner, der ist jetzt nicht in allem mein Freund, aber der hat gesagt, wenn wir in den 60er Jahren gewusst hätten, dass Jesus 2013 noch nicht da ist, dann hätten wir unsere Gemeinden anders gebaut. Wenn wir gewusst hätten, wir hätten noch so viel Zeit. Ja, da gab es damals schon Prophetien. Jesus kommt ganz schnell wieder, ganz bald wieder. Und Jesus kommt auch bald wieder. Ich glaube das auch. Aber es ist trotzdem so, wenn wir dann nicht aufpassen, verpassen wir das, was Gott eigentlich für uns hat. Ja? Unsere Theologie kann uns dann da blockieren. Unsere Prophetien können uns sogar blockieren, wenn wir nicht aufpassen. Ja, wir müssen das dann wirklich im Gesamtlicht sehen. Das sage ich als jemand, der ein großer Freund ist von Prophetie. Ich bin ein großer Freund von Prophetie. Ich mag das, ich will das, ich möchte es fördern. Aber ich bin auch an vielen Stellen ein bisschen kritisch. Ich glaube nicht alles. Ich habe festgestellt, ich kann nicht alles glauben und ich glaube auch nicht alles. Und das kann man mit großer Gelassenheit so sagen. Manche Prophetien, das sehe ich von Weitem, das ist nichts. Mittlerweile. Ja, das muss ich auch nicht alles korrigieren, da denke ich irgendwie, Herr, es wird sich von selber zeigen, dass es nichts ist von dir. Ja? Und auch manche große Prophetien, ja, wenn ihr jetzt könnt ihr lesen, gibt viele Propheten auch in Deutschland, die prophezeien das Blaue vom Himmel runter. Und ich lese das und ich denke, okay, Herr, ich glaube nicht, dass es von dir ist, wir werden sehen. Ihr wisst, vor ein paar Jahren war das so, ich glaube vor 2-3 Jahren war das so, dass ein amerikanischer, charismatischer, pfingstlicher Leiter prophezeit hat, dass Jesus wiederkommt im Oktober dieses, ich glaube das war 2011 oder so, hat er prophezeit, Jesus kommt wieder im Oktober 2011. Deswegen spendet alle in meinen Dienst, damit wir noch kräftig evangelisieren können, bis dahin. Und es gab Tausende von Christen, die das gemacht haben. Die haben ihr Haus verkauft und haben in den Dienst gespendet, damit der Mann noch kräftig evangelisieren kann. Tausende von Christen haben das gemacht in Amerika und in aller Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das ging dann durch die Presse. Jesus ist nicht wiedergekommen im Oktober 2011, auch nicht Oktober 2012. Und die Leute waren total enttäuscht. Haben ihr Geld verloren, der Mann ist mit dem Geld über alle Berge. So, was soll man dazu sagen? Man muss sagen, ihr lieben Christen, es geschieht euch recht. Ja, so hart wie das ist, es geschieht euch recht. Ihr hättet es besser wissen können. Ihr seid echt dumm gewesen, ja. Weil Jesus sagt schon, dass es unmöglich ist, das Datum vorauszusagen. Es ist unmöglich. Und das haben schon so viele versucht. Und es versuchen immer wieder so viele. Ja. Es gibt Dinge, die können wir wissen. Es gibt Dinge, die können wir prüfen. Es gibt Dinge, die können wir unterscheiden. Und denen müssen wir nicht auf den Leim gehen. Müssen wir nicht. Und da darf man, obwohl man Prophetie liebt, ganz gelassen sein und sagen, ja, da warte ich mal ab. Ich muss das gar nicht ablehnen, aber ich warte mal ab und ich habe das Empfinden, das ist eigentlich, glaube ich, dass es nicht von Gott ist, aber wir werden ja sehen.